Vor 2 Wochen hatten wir Visionstag und da haben wir über Star Wars gesprochen. Wir haben über die Aussage gesprochen, dass wir nicht das bekämpfen sollen, was wir hassen, sondern das beschützen, was wir lieben. Ich habe euch versprochen, dass ich heute noch einen zweiten Spruch aus Star Wars mitbringen will, der kommt aber später. Ich hoffe, es ging euch gut damit in den letzten Wochen, in den letzten Tagen. Ich weiß, dass ich mit dem Klaus gestern darüber gesprochen hatte, der hatte das alles schon wieder vergessen. Darf ich so in die Pfanne hauen, oder? Klar. Aber um das klarzustellen, ich habe nie den Anspruch, dass man sich das merkt, was ich hier in den Predigten erzähle. Hauptsache, es wirkt für den Moment. Das wird mir schon reichen. Das beschützen, was du liebst. Ich hoffe, das ist das, was dich treibt. Das ist das, was dich komplett antreibt. Weniger das zu bekämpfen, was du hast. Denn wir haben über Zuversicht nachgedacht und Menschen, die immer damit beschäftigt sind, das zu bekämpfen, was sie hassen, die strahlen keine Zuversicht aus. Wir haben in dem Zusammenhang über Habakuk nachgedacht. Habakuk, mein Liebling in der Bibel, weil er so eindrucksvoll zeigt, wie man immer daran glauben kann, dass Hilfe on the way ist. Auch wenn man es noch nicht sieht. Bei Habakuk hat nie irgendwas geklappt. Nie. In seinem ganzen Leben nicht. Immer ist das, was er gesagt hat, einfach im Sande verlaufen. Am Ende war nichts da von dem, was er angestrebt hat. Bis zu seinem Lebensende. Von all dem, was er verkündet hat, von all dem, was er prophezeien durfte, sind die Dinge erst eingetreten, längst nach seinem Tod. Die Stelle waren leer. Und trotzdem sagt er, dass der Herr allein Grund seiner Freude war. Jetzt könnte man sagen, na, das ist so eine Art Trotz. Und man muss es sich ja irgendwie schönreden. Man muss ja irgendwie einen Weg finden. Und so begegnet mir das im Moment ganz besonders in den neuen Medien, die wir so haben. Das sind so Mutmachersprüche. Wie man kann in allem etwas Positives finden. Wenn man richtig drüber nachdenkt, dann weiß man, dass das Quatsch ist. Es gibt in vielen Dingen nichts Positives. Wenn jemand plötzlich schwer erkrankt, dann ist da nichts Schönes drin. Dann muss man das sich auch nicht schön drehen. Wenn jemand sein Kind verliert oder seine Eltern oder einen Lebenspartner, dann ist da nichts Schönes dran. Dann muss man da auch nichts Schönes drin finden. Aber trotzdem kann man sich am Herrn freuen. Zumindest Habakuk zeigt das. Ich will jetzt nicht alles wiederholen aus der Zeit, aus dem, was ich euch erzählt habe vor 2 Wochen. Aber ich will euch trotzdem auch noch mal an Leonardo DiCaprio erinnern. Als er als Musketier oder als ein werdendes Musketier da mit seinen alten Musketiergefährten zusammenstand und gegen die Übermacht kämpfte. Und die Übermacht gegenüber nur anerkennend sagen konnte, welch ein Heldenmut. Ich würde mir so wünschen, dass wenn Menschen auf uns Christen schauen, die Leute sagen, welch ein Heldenmut. Woher nehmen die diese Zuversicht? Woher nehmen die das? Die strahlen diese Zuversicht aus, von der sie immer geredet haben. Gestern habe ich mit meinem ältesten Bruder 2 Stunden telefoniert. Und wir haben so diskutiert über die Situation. Er ist auch Christ. Und wir haben dann für uns so gesagt, naja, wenn wir ehrlich sind, bei uns selbst und überhaupt bei uns Christen ist es dann am Ende wahrscheinlich doch so, dass wir zu Recht immer weniger werden, weil die Menschen uns das überhaupt nicht ansehen, was wir immer so erzählen. Es wäre doch die Chance in der aktuellen Phase, den Menschen Zuversicht auszustrahlen, allen zu zeigen, dass wir von etwas zehren, was größer ist als all die Dinge, die wir vorher hatten. Mich bekümmert es wirklich, ganz ernst, dass wir hauptsächlich darüber sprechen, dass wir dahin zurückkehren wollen, wo wir herkommen. Das bekümmert mich ernsthaft, dass wir jetzt an dieser Phase, wo so ein leichter Aufbruch entsteht nach dieser Zeit mit Corona, dass so der Aufbruch vor allem daraus resultiert, dass wir uns darauf freuen, dass alles wieder so wird, wie es mal war. Jetzt mal ganz im Ernst, Leute, Ist es das, was uns motiviert? Ist es das, was uns vorantreibt, was uns Hoffnung gibt jetzt im Frühjahr, dass wir darauf hoffen können, dass alles wieder so wird, wie es mal gewesen ist? Es sollte uns zumindest irritieren. Wir sollten uns zumindest fragen, ob das wirklich das Erstrebenswerte ist. Aber wir sind dann wieder an dem Punkt, worüber wir schon oft gesprochen haben, dass wir uns wirklich sagen müssen, was ist denn die lebbare Alternative? Kennen wir die? Müssen wir die lebbare Alternative überhaupt kennen? Ich habe euch heute einen Bibeltext mitgebracht, den die meisten von euch bestimmt schon oft gehört haben. Auch schon viele Predigten darüber und trotzdem verblüfft er immer wieder aufs Neue in seiner ganz schlichten, einfachen Aussage. Und ich würde ganz gern mit euch aus diesem Bibeltext ein paar Sachen ableiten, darüber, wie wir in dieser Zeit auch Zuversicht gewinnen können und Zuversicht ausstrahlen können. Matthäus 4, ab Vers 18. Ich muss jetzt selber, ihr kriegt das, muss es selber erstmal aufmachen hier bei mir. Bei mir ist es überschrieben, 4 Fischer folgen Jesus. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort 2 Männer. Simon, der später Petrus genannt wurde, und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf, kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Also ich mache hier mal kurz eine Pause, bevor wir weiterlesen. Ich gucke sehr gern Sketch History. Also da hätte jetzt erstmal einer gesagt, oh Jesus, wirklich, jetzt, sofort, ist das dein Ernst? Einfach so? Also zumindest mal ansatzweise. Aber es geht ja weiter. Nicht weit davon entfernt begegnete Jesus 2 anderen Fischern, den Brüdern Jakobus und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Also die bringen die ja in Ordnung, weil sie mit den Netzen noch was vorhaben. Also die haben Plan für ihr Leben. Mehr Hinweis bekommt man gar nicht über ihr Leben. Und dann auch sie forderte Jesus auf, ihm nachzufolgen. Ohne zu zögern verließen sie das Boot und ihren Vater und gingen mit Jesus. Bis dahin. Alter, kann ich dazu nur sagen. Also, solange ich diesen Text kenne, frage ich mich, Mann, was muss in denen vorgegangen sein? An was für einen Punkt waren die wohl? Also, wie sehr müssen die an ihrem alten Leben gehangen haben? Wie sehr müssen die gesagt haben, oh, es muss möglichst alles so bleiben, wie es ist, oder es muss möglichst wieder so werden, wie es war, und ich möchte dahin zurück? Also meines Wissens finde ich keinen Text in der Bibel, wo Petrus dann irgendwann mal zu Jesus ging und sagte, hör mal Jesus, wie sieht es eigentlich aus? Wann ist der ganze Spuk denn jetzt hier mal vorbei, den wir jetzt treiben, seitdem ich mit dir mitgehe? Ich will wieder zurück in mein altes Leben. Ich will da wieder hin. Das war so schön. Irgendwas war bei denen los, was dazu führte, dass sie alles liegen gelassen haben und ein komplett neues Leben angefangen. Wenn ihr von mir heute schlüssige und endgültige Antworten erwartet, dann muss ich euch jetzt schon enttäuschen. Ich kann maximal ein paar Angebote machen und ich kann nur das machen mit ein paar Beispielen von Leuten, von denen ich euch auch beim letzten Mal schon zumindest einen vorgestellt hatte. Ich hatte euch den Jörg Schulze-Amberger vorgestellt im Visionstag. Das war dieser Mann, der dieses Barré-Syndrom behandelt bei diesen Menschen, dieser Arzt, der in der Reha Leuten hilft, diese Krankheit zumindest mal in den Griff zu bekommen, weil überwinden kann man sie nicht. Das ist diese Krankheit, wo die Menschen einfach nach und nach immer steifer werden und am Ende nichts mehr funktioniert. Die letzte Konsequenz wäre Ersticken. Manche schaffen es aber irgendwie. Sie überwinden sich. Und was der sagte, das hat mich so beeindruckt und ich finde, das passte so gut in diese Zeit. Er sagte, interessanterweise schaffen es am ehesten die Leute, nicht die, die sagen, oh, ich kann in allem was Positives sehen. Auch nicht die, die sagen, ich muss es irgendwie wieder schaffen, zurück in mein altes Leben zu kommen. Weil die scheitern meist daran, dass es immer wieder Rückschläge gibt. Und es ist nicht auch das, was uns im Moment so zermürbt. Wir sehen immer das, was positiv werden kann, was bald besser wird und dann kommt ein Rückschlag. Auf diesem Weg, dass es wieder so wird, wie es mal war. Und daran zerbrechen die Menschen dann oft, wenn sie krank sind. Und er sagt ihnen, am besten kommen die Menschen durch so eine Zeit, indem sie einfach die Umstände akzeptieren. Indem sie akzeptieren, dass die Welt eine andere ist, eine neue ist. Und ich glaube, so war es auch bei Petrus und den anderen Jüngern, dass sie verstanden haben, die Welt ist jetzt nun mal eine andere. Und was ich so bedauere, ist, dass diese Gelegenheit, uns aus diesem Trott rauszuholen, wo Menschen, man muss sich das mal vorstellen, wir wollen jetzt alle wieder zurück in diese Zeit, in der wir viel Geld bezahlt haben, jedes Jahr, um uns von all dem zu erholen, was wir so gemacht haben. Ja, Urlaub war das Allerwichtigste. Wir mussten uns erholen. Manche Menschen haben von Urlaub zu Urlaub gelebt. Oder sie haben Seminare besucht, wie sie aus dem ganzen Stress rauskommen, den sie so hatten. Teuer bezahlt. Coaches bezahlt. Ärzte bezahlt, Psychologen und voll. Und dahin wollen wir alle wieder zurück. Wir sind ganz heiß drauf, dass das alles wieder so wird. Und das war bei den Jüngern anders. Sie hatten irgendwie das Gefühl, dass sie gemerkt haben, Mensch, das, was ich da habe, ja, das ernährt mich, das gibt mir etwas. Aber sie haben gefühlt, es macht Sinn, über diese lebbare Alternative nachzudenken und damit zu gehen. Ich frage mich ganz ehrlich, was muss noch in mein Leben kommen, damit ich bereit bin, mich aufzumachen und meine Fischernetze wegzulegen, an denen ich mich so gerne festhalte. Was muss noch alles passieren, damit ich endlich bereit bin, mit Jesus zu gehen? Ganz nah bei diesem Thema ist ein anderer Arzt, ein Professor, der an der FU in Berlin arbeitet, Niederecken heißt er, der forscht über Motivation. Was motiviert so Leute? Und wenn wir uns diesen Petrus und die anderen Jünger anschauen, dann fragen wir uns ja, was hat die da motiviert? Die Motivationsforschung, habe ich gelesen, wusste ich auch nicht, ist noch gar nicht so weit. Da gibt es viele Theorien, ne? Man braucht so realistische Ziele und dann gibt es so Dinge, die sich entwickelt haben, die wir als richtig empfinden, so hundertprozentig erforscht ist das wohl alles gar nicht. Wie unser Gehirn da so funktioniert und was Sinn macht und was nicht Sinn macht. Was man aber weiß, ist, wie so bestimmte Prozesse in unserem Körper ja funktionieren. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Du liegst abends auf dem Sofa, also mir geht das oft so, ja, und dann bin ich müde, aber ich habe noch eine Motivation. Ich brauche noch was Süßes. Ich habe irgendwie so Hunger oder irgend so ein Gefühl in mir und ich brauche was. Ja? Dann gehe ich an den Schrank, wo all die ganzen Sachen da drin sind und dann schaue ich mir die Dinge an und dann sehe ich einen Haufen Sachen. Nebendran ist auch der Kühlschrank mit den gesunden Sachen, mit Gemüse und solchen Dingen. Mein Hypothalamus, der hat alle Daten gesammelt und sagt mir, nimm die Chips oder nimm das Eis. Ja, das ist mein Unterbewusstsein und das arbeitet und das sagt mir, so soll ich es machen. Aber wir sagen, wir wissen, wir haben diesen präfrontalen Kortex. Evolutionsforscher sagen, der hat sich als letztes entwickelt. Christen würden sagen, gut, der liebe Gott hat da am Schluss dran gearbeitet, als er das Hirn geschaffen hat. Das war so das Letzte, was er in uns rein ist, arbeitet erstmal so das andere, aber wir sind in der Lage, und das ist das Besondere an uns Menschen, wir können Entscheidungen treffen, intelligente Entscheidungen, wir können überlegen. In der Praxis ist es so, wenn man ein Bild dafür braucht, wie das dann so letztendlich funktioniert, oder könnte sich das als Bild so ausmalen, als wäre da im Dunkeln dieser große, kräftige Typ und der übermannt halt diesen kleinen Vernunfttypen. Ja, der hat keine Chance, weil es ist dunkel, der kann dahin. Aber dann schalten wir das Licht an. Wir schalten Licht an und plötzlich sieht man, was da los ist. Und plötzlich gewinnt der Kleine, weil Licht da ist. Wir haben einen Willen. Und wir können diesen Willen einsetzen. Und ich vermute, dass bei diesen Jüngern ein Wille zur Veränderung da war. Es war natürlich eine besondere Zeit damals, in der sie gelebt haben. Sie hatten diese nahe Erwartung auf den Messias. Im Grunde genommen haben alle zu der Zeit in diesem Gebiet darauf gewartet, dass endlich der Messias kam. Und alle waren so irgendwie da auf dem Weg. Natürlich haben sie Jesus da nicht als Messias erkannt, aber irgendwie haben sie gemerkt, das bringt uns endlich dem nahe, wo wir hinwollen. Sie hatten einen Willen zur Veränderung. Es wäre fatal, das ist mein Eindruck, wenn wir wollen, dass einfach alles so bleibt, wie es immer war. Das wäre die Katastrophe dieser Zeit, wenn wir aus dieser Zeit rausgingen, jetzt, wo die Hoffnung groß ist, dass es wirklich bald ändert, dass wir alle uns darauf freuen, dass alles so bleibt, wie es war. Und das unser Wille ist. Das würde allerdings das bestätigen, was wir eigentlich auch schon wussten vor Corona, dass wir eigentlich gar keine Veränderung wollen. Wir hoffen, dass alles immer so bleibt. Und dann sind wir so erschrocken, wenn wir plötzlich krank werden. Dann sind wir so erschrocken, wenn wir plötzlich abgelehnt werden. Dann sind wir so erschrocken, wenn das Wetter schlecht ist. Dieser Niederecken sagt, es ist so wichtig, dass wir unseren Willen anschalten, dass wir Licht machen im Hirn, dass wir das Licht einschalten, dass dieser große, starke Kerl, der aus unserem Unterbewusstsein kommt, nicht ständig gewinnt gegen die Vernunft. Und vielleicht sollten wir uns fragen, was in unseren Schubladen so drin ist, ob das wirklich gut ist, wo wir da ständig hingreifen in unserem Leben. Oder ob wir vielleicht mal den Kühlschrank aufmachen sollten und nach den gesunden Sachen greifen sollten. Und was Petrus damals gemacht hat, der hat den offenen Kühlschrank gesehen und der hat mit voller Hand zugegriffen. Deshalb ist er mitgegangen. Der hat plötzlich die Perspektive gesehen. Der hat gesehen, jetzt wird alles anders und dann ging er mit. Und dann sind wir bei der dritten Person, die ich euch vorstellen will. Kennt ihr Herrn Lüdge Daltrup? Ihr habt den Namen aber sicher schon gehört in den Nachrichten. Ja, hört sich so banal an, ne? Weil dieser Typ auch so banal war und so banal gehandelt hat. Und die Ironie der Zeit von Corona, vielleicht das oberste Zeichen der Ironie, die wir haben während Corona, dass in dieser Zeit, wo nichts funktioniert, der Berliner Flughafen fertig geworden ist. Oder? Oh Leute, es tut gut bei der Predigt, Leute lachen zu hören, das war eine Reaktion hat hier. Ja, Herr Lüdge Daltrup hat das hinbekommen. Der war der Chef des Berliner Flughafens, als endlich eröffnet wurde. Weil der ein ganz normaler Typ war. Weil der nicht so ein Überflieger sein wollte, wie all die ganzen Hiopais davor, die nur sich gesehen haben. Und die wollten immer was Großes und wollten das Ding, nachdem es kleiner geplant war, plötzlich noch größer machen, weil man plötzlich gedacht hat, naja, in Berlin würden weiß ich wie viele Flugzeuge landen. Und alle haben immer an sich und an ihre Größe gedacht. Lüdge Daltrup ist, wenn man es mal despektierlich ausdrückt, und ich meine das mit voller Achtung, ein Erbsenzähler. Der hat sich die Details angeguckt, der hat die kleinen Sachen gemacht, der war bereit, den untersten Weg zu gehen. Der musste nicht immer im Mittelpunkt stehen, dem war es nicht wichtig, dass man seinen Namen kennt. Das beste Zeichen ist ja, dass wir keiner kannten. Der hat es hinbekommen. Der müsste eigentlich einen Orden kriegen, den müssten sie, weiß ich was, da hinstellen. Ich meine, der hat es geschafft. Hat keiner mehr dran geglaubt. Warum sage ich euch das? Ich sage euch das, weil Lütke Daltrup ist wie Petrus. Kein Überflieger. Eine Flitzpiepe, wie wir alle. Einer, der Fehler macht. Ein ganz normaler Typ. Aber der bereit ist, die kleinen Dinge zu tun. Und sie sind mitgegangen und sie wussten, es wird nicht einfach. Als der in Berlin angefangen hat, der wusste, das wird nicht einfach. Und Petrus, könnte ich mir vorstellen, wusste das auch. Und die Dinge sind nun mal nicht einfach im Leben. Keiner hat gesagt, dass es einfach wird. Und ich weiß auch nicht, und dafür habe ich auch heute keine Antwort, warum das in uns Menschen so drinsteckt, dass wir mal hoffen, naja, der Rest unseres Lebens wird schon irgendwie einfach werden. Irgendwie leben wir so. Und dann stellen wir am Ende fest, nee, es war nicht einfach. Es ist nie einfach geworden. Und es ist für keinen einfach. Und manchmal ist es gut, das einfach anzunehmen. Zu sehen, die Dinge sind nicht leicht. Und auch wenn man mit Jesus geht, ist nicht alles leicht. Aber wenn uns das Ziel treibt, dann strahlen wir Zuversicht aus. Petrus war einer, der hat verteidigt, was er liebt. Noch ein großer Mann, vielleicht für euch einfacher den Namen, ist Reinhard Genzel, hört sich genauso albern normal an, so typisch deutsch, oder? Das war der Mann aus dem Max-Planck-Institut, der für seine Erforschung der schwarzen Löcher den Nobelpreis bekommen hat. Was war das Besondere an dem und woran sollten wir uns bei ihm orientieren? Was macht dieser Mann sein ganzes Leben lang? Und das finde ich ganz besonders beispielhaft. Der Typ ist sich sicher, dass er sein ganzes Leben auf dem Holzweg war. Und er weiß das und er weiß, dass das immer noch ist. Er akzeptiert das für sein Leben und das machen diese Forscher, dass das, was sie jetzt wissen und das, was sie tun, nicht die endgültige Wahrheit ist. Der ganz klar von Anfang an sagt, ich habe vermutet, dass da bei Einstein auch nicht alles richtig ist. Und ich forsche daran und all das, was ich jetzt erforsche, ich weiß nicht, ob das am Ende hundertprozentig richtig ist. Aber ich mache weiter. Ich meine, wie viel Zuversicht muss man da haben, wenn man ständig an seinem eigenen Scheitern arbeitet? Ständig sich klar macht, dass das, was ich hier gerade tue, nur eine Abschnittsbildung ist. Und warum tun wir manchmal so, als wüssten wir alles? Und sind uns so sicher, dass unsere Meinung so richtig ist? Daraus entsteht, Leute, keine Zuversicht. Zuversicht entsteht nicht daraus, dass man denkt, man wüsste alles und man würde alles richtig machen. Und ich bin mir sicher, dass es auch bei den Jüngern so war. Sie haben sich an Jesus orientiert. Ich glaube nicht, dass sie sich sicher waren, dass sie alles richtig machen. Deswegen haben sie sich ein Vorbild gesucht. Neulich habe ich einen Psychologen im Fernsehen gesehen, der sagte, naja, das hört dann, wenn wir erwachsen werden, hört das auf, dass wir uns Vorbilder nehmen. Wenn ich sowas höre, dann bin ich immer total irritiert. Dann denke ich immer, wie kann das denn sein? Ich mache das mein ganzes Leben lang, suche ich mir Vorbilder. Ich schaue immer, wo sind Menschen, die mehr drauf haben als ich? Wo sind Menschen klüger als ich? Und dann schaue ich mir die an und versuche ich das nachzumachen. Dann versuche ich mich daran zu orientieren und am allermeisten versuche ich das bei Jesus. Weil ich weiß, dass ich auf dem Holzweg bin. Das Bewusstsein, sich klarzumachen, ich bin in der Regel auf dem Holzweg. Menschen, die so sind, und als ich diese Interviews gesehen habe mit diesem Herrn Genzel, wie der über sich und seine Arbeit sprach und mit welcher Demut und wie klar ihm das war, wie er das formulierte, wir sind meistens mit dem, was wir tun, auf dem Holzweg. Da strahlte so eine Zuversicht aus. Das war so klar. Das hat mir so viel Mut gemacht. Am Visionstag habe ich euch schon die fünfte Person genannt, diese Nonne, die vom Wirklichkeitsgehorsam sprach. Was das alles so ein bisschen zusammenfasst, dass man einfach die Situation annimmt, wie sie ist. Hört sich sehr demütig an, aber es ist nicht das, was uns letztlich durch dieses Leben am ehesten führt. Nicht das Verdrängen von Leid und Schmerz, sondern dem gehorsam zu sein, was nun mal so ist. Welchen Mut sollen wir jemanden machen, dem es nicht gut geht, als ihm sagen, nimm die Situation an und ich werde dir beistehen und lass uns zusammen die Situation meistern. Wir schaffen das. Welche Motivation willst du jemandem geben, der gescheitert ist? Dass du sagst, das ist auch meine Wirklichkeit. Ich bin jemand, der gescheitert ist. Susi, du kannst dich noch daran erinnern, als wir hier eure Hochzeit gefeiert haben und wir davon gesprochen haben und ich mich gewagt habe, in dieser Ansprache zu sagen, ja, ihr beiden seid Versager, du und der Markus. So wie wir alle Versager in unseren Beziehungen sind. Und dafür habe ich im Nachhinein eine Menge Kritik bekommen. Von euch aber nicht, weil wir es vorher abgesprochen haben. Weil es so ist, wir versagen alle. Und das ist die Wirklichkeit unseres Lebens. Und Zuversicht strahlt nicht aus, wenn man erzählt, bei mir läuft alles glatt. Das nimmt dir eh irgendwann keiner mehr ab. Zuversicht strahlt aus, wenn du bereit bist, den Menschen zu sagen, ja, ich bin auch ein Versager. Ich bin genauso eine Pfeife. Bei mir klappt das auch nicht immer. Was ist jetzt die Botschaft an dem Ganzen? Was ist das, was das zusammenführt? Ich habe euch ja den zweiten Spruch aus Star Wars versprochen, der mich so beeindruckt hat. Neben nicht das bekämpfen, was man hasst, sondern das verteidigen, was man liebt. Weil das, was immer gesagt worden ist in diesen Filmen, war, das Böse will, dass du denkst, du bist allein. Wenn es eine Wahrheit gibt in dieser Welt, dann ist es das, was der Teufel will, dass du denkst, du bist ganz allein. Du bist der Einzige, dem es so geht. Der Teufel will, dass du denkst, nur du bist ein Versager. Der Teufel will, dass du denkst, nur dir geht es schlecht. Ich bin kein Typ, der in der Lage ist, die veränderten Umstände einfach so anzunehmen. Das fällt mir schwer. Aber ich sehe das bei anderen. Andere können das und die haben wir auch hier bei uns in der Gemeinde. Und die habe ich schon immer gesehen. Leute, die in der Lage sind, einfach die Situation zu akzeptieren, so wie sie ist. Und sie sind mir dann ein Vorbild und sie stärken mich, weil ich mit ihnen zusammen sein kann. Ich bin auch nicht ein Typ, der ständig motiviert ist. Es gibt so viele Dinge, die mich demotivieren. Aber wenn ich Menschen sehe, die motiviert sind, dann reißt mich das mit. Und das passiert in der Gemeinschaft. Und ich sehe, wie manche hin und wieder mal Überflieger sind und manche eben nicht und manche dann Erbsen zählen. Und ich sehe, dass das gut ist. Und dann gibt es Leute, die schaffen es, so demütig zu sein und nicht immer von sich zu glauben, dass sie auf dem richtigen Weg sind, sondern akzeptieren, dass sie auf dem Holzweg sind. Manche schaffen es, einfach wirklichkeitsgehorsam zu sein. Und ich sehe darin diese Gemeinschaft, die wir haben, wie wir uns stark machen und wie ich ein Teil von dem Ganzen sein darf und sein kann, wie uns das Kraft gibt und Zuversicht, dass ich nicht alles sein muss, aber in der Schar der Jünger, auch die waren, die Erbsenzähler waren und dann eben für die Kleinigkeiten gesorgt haben. Und dafür gesorgt haben, dass das Ganze irgendwie zusammenhielt. In dem Fall waren es ja oft auch die Frauen, die gar nicht erwähnt werden, nur mal so nebenbei. Aber dann gibt es einfach die, die motiviert sind und vorangegangen sind. So ein Petrus, der dann das Schwert nahm. Und ein paar Stunden später der große Versager war. Und was mich so beeindruckt bei den Jüngern war, an dieser ganzen Geschichte mit dem Petrus, warum haben sie die Flitzpiepe nicht rausgeschmissen? Wir hätten den aus der Gemeinde rausgeschmissen nach seinem Versagen. Im wesentlichen Moment, da wo es drauf ankam, da war er dann nicht da. Da hat er dann den Herrn plötzlich verleugnet. Kein Ton darüber, kein Vorwurf an Petrus, weil sie in der Gemeinschaft stark waren. Weil sie gelernt haben bei Jesus, der Teufel will, dass du glaubst, dass du alleine bist. Dass es nur dir so geht. Und ich glaube, und da mich beschleicht der Eindruck, bei all dem, was ich so sehe, wie die Leute so über ihre Probleme sprechen, auch gerade, wenn ich das sehe im Fernsehen oder in den Zeitungen lese, wie alle mal schreiben, wir sind doch gerade im Moment die total Benachteiligten. Und alle haben sie irgendwie recht. Ja, die Kindergärtner, die Lehrer, die Kinder selbst, die Eltern, die Friseure, die Liste ist endlos. Alle sind sie benachteiligt im Moment. Und der Teufel will, dass sie denken, nur sie sind es. Jesus möchte, dass wir das Licht anschalten, in unserem Hirn, aber eben auch in unserem Leben. Als Petrus gesagt hat, ich gehe jetzt mit dir, Jesus, da hat er das Licht eingeschaltet in seinem Leben. So wie wir es vor dem Kühlschrank tun können, so wie wir in unserem Hirn das Licht einschalten können, so hat er es in seinem Leben getan. Er hat gesagt, Jesus, ich gehe mit dir. Und wir wissen das, die Erfahrung haben wir alle gemacht. Sobald wir mit Jesus gehen, scheint Licht, dann ist Licht an. Also ist die Aufforderung für Zuversicht, das Licht einzuschalten. Damit dieser große, starke Kerl in unserem Leben nicht ständig gewinnt, sondern der Kleine. Der das Hirn anschaltet. Dass der die Überhand nimmt. Da, wo Licht ist, gewinnt die Vernunft. Da, wo Licht ist, gewinnt die Güte. Da, wo Licht ist, gewinnt Gott. Eigentlich wäre hier Schluss gewesen. Aber ich habe gestern noch eine Andacht gelesen. Wie das oft so ist. Und der eine oder andere hat es vielleicht auch. Ich hatte nicht viel Zeit, hatte eine Speditionslieferung zu erwarten. Und wie das so ist, die Spedition hatte sich angekündigt von 9 bis 16 Uhr. Super, oder? Also war ich zu Hause, musste warten auf die, habe versucht, immer was fertig zu kriegen. Nochmal Andacht gemacht. Und habe dann diese Andacht gelesen, die vielleicht der eine oder andere von euch gestern auch gelesen hat. Da schrieb die Autorin von ihrer Zuversicht, was sie in ihrem Leben zuversichtlich gemacht hat. Und im Grunde genommen passt das so als Schluss, weil sie Licht angeschaltet hat in ihrem Leben, indem sie auf das schaut, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Sie sagte, sie hat zwei Ratschläge für uns alle und zwei Dinge, die sie aus all den Erfahrungen, die sie gemacht hat mit dem Thema Zuversicht und ins Leben hineinzugehen mit aller Kraft, die Gott uns gibt. Und dann sagt sie, das eine ist, dass ich, wenn ich in mein Leben gucke, dass ich im Nachhinein sehe, dass Jesus immer da war. Dass er mich an keiner Stelle allein gelassen hat. Und das Zweite, und das war für mich so ein bisschen das Neue in dem Zusammenhang, dass sie sagte, dass sie sich immer klar macht, in den dunkelsten Momenten, dass Jesus die Lösung schon hat. Jesus weiß die Lösung schon. Wir wissen sie noch nicht. Wir wissen nicht, wie Corona ausgeht. Wir wissen nicht, was in einem halben Jahr ist. Wir wissen nicht, wie wir unsere aktuellen Probleme lösen sollen. Aber Jesus hat die Lösung schon. Als Petrus mit Jesus mitgegangen ist, da hat ihm Jesus nicht erklärt, wie das alles so klappen wird. Ich hätte gefragt, ja, aber Jesus, wie ist denn das dann so mit Essen abends und so? Und auf meinem Konto, da ist auch gerade Ebbe. Jesus, wie ist denn das so, wer kümmert sich denn dann um all die anderen, um die ich mich so gekümmert habe? Petrus ist einfach mit Jesus mitgegangen, weil er vertraut hat, dass Jesus die Lösung schon hat. Jesus weiß schon, wie es wird. Also es ist unser einziger Weg im Licht, einfach mit Jesus zu gehen und darauf zu vertrauen, dass er für alles eine Lösung hat, für die guten und die schlechten Dinge. Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus, wir wollen darauf vertrauen, dass du die Lösung schon hast. Herr, und es ist gut, dass wir dabei nicht alleine sind, dass wir das lesen von Menschen, die diese Erfahrung mit dir gemacht haben, dass wir eine Gemeinde sind. So wie du von Beginn an Gemeinschaft gebildet hast mit den ersten Jüngern. Großer Gott, hab Dank, dass du uns daraus die Kraft gibst und uns sagst, wir sind niemals allein. So oft sitzen wir in unseren Problemen herum, in unseren Kämmerchen und fragen uns dann, wie soll es nur weitergehen? Und wir denken dann, wir wären ganz allein. Aber wir wollen dir jetzt sagen, Herr, dass wir wissen, da wo du bist, ist Licht. In all den Schattentagen und in all den Sonnentagen. Du sollst allein der Grund unserer Freude sein. Und wir kennen diesen Weg mit dir. Wir trauen ihn uns oft nur nicht zu gehen. Herr, wie oft hast du uns aufgefordert, mit dir zu gehen. Und wie oft sind wir sitzen geblieben. Großer Gott, bitte komm immer wieder auf uns zu. Fordere uns immer wieder neu auf, mit dir zu gehen. Und dann hilf uns, dass wir diese Netze unseres Lebens loslassen können, dass sie uns nicht weiter einfangen. Dass sie uns die Möglichkeit geben, uns festzuhalten. Herr, befreie uns aus diesen Netzen. Herr, Dank, dass wir dich das alles bitten dürfen und dass wir immer wieder neu anfangen dürfen. Herr, vielleicht schenkst du uns jetzt in diesem Moment diesen Neuanfang mit dir. Heiliger Geist, vielleicht kannst du uns jetzt, jeden Einzelnen von uns, jetzt neu beleben mit deiner Aufforderung, mit dir zu gehen und darauf zu vertrauen, dass du für alles eine Lösung hast und dass wir gemeinsam gehen mit dir und als Gruppe miteinander und dass dadurch alles gut wird. Herr, wir wollen nicht bekämpfen, was wir hassen, sondern wir wollen dich verteidigen. Wir wollen die Menschen um uns herum verteidigen. Wir wollen all das verteidigen, was wir lieben, indem wir mit dir gehen, indem wir dir vertrauen, auf deine Lösung hoffen, Herr. Herr, komme bald. Amen.